Liebe Gemeinde, in der Politik, da erregen Seiteneinsteiger meist besonderes Aufsehen. Also Seiteneinsteiger, das sind Leute, deren Lebensweg eigentlich in eine andere Richtung zielte als Politik. Und die dann durch besondere Umstände auf einen unerwarteten Posten kamen. Seiteneinsteiger, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der war erst Bodybuilder, dann Schauspieler und wurde schließlich Gouverneur von Kalifornien. Also ist keine klassische politische Karriere. Oder wenn wir an die jüngere deutsche Geschichte denken, da fand sich dann auch ein Taxifahrer irgendwann als Außenminister wieder. Wenn ein Seiteneinsteiger antritt, dann begleiten ihn viele Fragen. Zum Beispiel, wie wird er mit dieser neuen Situation jetzt umgehen? Wird er das packen? Wird er seine Chance nutzen? In unserer Predigtreihe über die Könige Israels bekommen wir es heute mit einem solchen Seiteneinsteiger zu tun. Der Mann kam aus einer ganz normalen israelischen Familie, also nicht aus einer königlichen Dynastie. Er verdankte seinen Aufstieg der Teilung seines Landes und seines Volkes. Jerobeam war nicht im Schloss erzogen worden. Aber jetzt, das heißt so um 930, 31 vor Christus, wird dieser Jerobeam plötzlich König der 10 nördlichen Stämme Israels, also des größten Teils des Reiches Israel. Für Gottes Volk ist das eine Tragödie, diese Teilung. Für Jerobeam wird es zur großen Chance. Und wir werden heute studieren, was Jerobeam aus dieser Chance macht. Unser Thema wird sein, zwei Chancen für einen Seiteneinsteiger. Zwei Chancen für einen Seiteneinsteiger. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie das Land Israel schon unter Rehabeam auseinanderbrach. Sie erinnern sich, wenn Sie nicht da sein konnten, können Sie es nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Dann sind Sie wieder drin in der Reihe. Wir haben gesehen, wie das Land geteilt wurde in Südreich und Nordreich. Das Südreich war kleiner, dazu gehörten Juda und der kleine Stamm Benjamin. Deswegen hat man das oft als Juda zusammengefasst. Und das Nordreich war deutlich größer. Das waren die übrigen 10 Stämme. Und wir Deutschen, wir wissen aus unserer jüngsten Geschichte hautnah, was das bedeutet, wenn ein Land geteilt wird. Wie viel Leid und Not das mit sich bringt. Wie viele menschliche Tragödien da dran hängen. Eigentlich hatte der Bruch ja schon unter Salomo begonnen. In seinen letzten Amtsjahren nach außen hin sah das alles dann noch sehr stabil aus zu Salomos Zeiten, aber innerlich war es auseinandergebrochen. Und das hatte geistliche Gründe gehabt, weil Salomo sich mehr und mehr in seinen letzten Jahren dem Götzendienst zugewandt hatte. So, und so erbt Salomos Sohn Rehabeam trotz allem äußeren Pomps doch ein brüchiges Reich und viele Probleme, die er politisch nicht lösen kann. Derweil hat sich im Norden Jerobeam schon in Stellung gebracht. Er hat sich als Gegenspieler etabliert. Er kommt aus Ephraim, das ist der bedeutendste der 10 nördlichen Stämme. Er war zwischenzeitlich in Ägypten untergetaucht, als er mit Salomo in Konflikt geriet und hielt sich dort im Exil bereit für größere Aufgaben. Und ironischerweise hatte noch Salomo diesen jungen Jerobeam in früheren Jahren besonders gefördert, der dann zum Gegenspieler seines Sohnes Rehabeam werden sollte. Beim Ausbau der Davidsstadt Jahre zuvor, da hatte Jerobeam sich als sehr tüchtig und sehr begabt erwiesen. Und so steht hier in 1. Könige 11, 28, und Jerobeam war ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, dass der Jüngling, also der junge Mann, viel schaffte, setzte er ihn über alle Fronarbeit des Hauses Josef. Und so wurde Jerobeam gefördert, aufgebaut. Er war ein geschickter Organisator, er war nach allem, was wir wissen, eher ein Macher. Ein Ausleger hat geschrieben, er war kein Philosoph, sondern ein Machertyp. Ansonsten ist nicht sehr viel über seine frühe Biografie bekannt. 1. Könige 11, 26, Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda. Seine Mutter hieß Zerua und war eine Witwe. Das ist es. Die Teilung des Landes war Gottes Gericht über Israel gewesen. Und dennoch hatte er die Hand von seinem Volk nicht abgezogen. Und hatte er auch für dieses abgetrennte Nordreich selbst den König ausgesucht und bestimmt. Durch seinen Propheten Ahia Und da hat er diese Berufung verbunden mit einer besonderen Verheißung. Und das ist der erste Vers, den Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel haben. 1. Könige 11, Vers 38. Da hatte Gott dem Jerobeam ausrichten lassen, wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde. Und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat. So will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und will dir Israel geben, das Nordreich, und will das Geschlecht Davids demütigen, doch nicht für alle Zeit. Also eine ganz klare Verheißung, du und deine Familie, wenn ihr mir treu seid, werdet ihr beständig für eine längere Zeit dieses Königtum im Norden Israels verwalten. Und das hat sicherlich den Staat Jerobeams erleichtert, dass die 10 Stämme aus Überzeugung hinter diesem jungen Mann standen, das nochmal öffentlich beglaubigt haben. 1. Könige 12, Vers 20. Als nun Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, nämlich aus Ägypten, sandten sie hin, ließen ihn rufen zu der Gemeinde, also zum nördlichen Volk, und machten ihn zum König über ganz Israel. Klare Sache, guter Start. Jetzt lastet eine große Verantwortung auf ihm. Und die Bibel schenkt uns einen ziemlich ausführlichen Bericht darüber, wie Jerobeam mit dieser Verantwortung umgeht. Wie er damit fertig wird. Wie er sich dem stellt. Und wie schon in den letzten Wochen lesen wir auch diesen Bericht wieder mit der gespannten Frage, was will Gott uns persönlich daran zeigen? Das ist die Frage, mit der wir das lesen. Was können wir persönlich an der Geschichte Jerobeams für uns und unseren Glauben lernen? Denn das gehört ja zum besonderen Reiz der biblischen Geschichtsberichte. Wir haben die Fakten und wir haben gleich die göttliche Deutung, die göttliche Interpretation durch die biblischen Schreiber. Und Gott hat gesagt, dass er bei der Abfassung dieser Texte schon auch uns als Leser gewissermaßen mit im Blick hatte. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre für uns. Für uns, das habe ich jetzt ergänzt, aber so meint Paulus das da. So, und der Kernbericht über Jerobeam steht in 1. Könige 12, 25 bis 14, 20. Das werden wir heute natürlich nicht ganz auslegen können. Aber wir wollen versuchen, eine Schneise dahin durchzuschlagen. Heute und das am nächsten Sonntag dann vollenden. Und der biblische Geschichtsschreiber hält sich auch nicht mit langen Vorreden auf. Sondern er kommt gleich zur Sache, Kapitel 12, Vers 25. Und auch diesen Abschnitt haben Sie vor sich. Da nimmt der Text uns mit hinein in das zentrale Thema der 22-jährigen Amtszeit Jerobeams. Und wir fragen, was war das zentrale Kennzeichen und Merkmal? Und hier erfahren wir sehr schnell, in welche Richtung der Zug unter Jerobeam abfährt. 1. Könige 12, 25 bis 33. Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin und zog von da fort und baute Pnuel aus oder Pniel in anderen Ausdrucksweisen. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen, wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, also im Tempel. So wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabiam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabiam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte 2 goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem zieht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte ein goldenes Kalb in Beth-El auf und das andere tat er nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Beth-El und vor das andere in Dan. Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und er machte ein Fest am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. So tat er im Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hat, und bestellte in Bethel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Einst opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte in Bethel am 15. Tag im 8. Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Der Volksmund sagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und genau das ist es hier. Jerobeam ist ein weiterer Beleg für diese These. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Zunächst mal trifft er ja eine kluge strategische Entscheidung. Er baut Sichem aus, das ist knapp 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. In Sichem gab es eine große religiöse Tradition. Dort hatte Gott dem Abraham das Land versprochen, in Sichem. In Sichem hatte Josua diesen berühmten Landtag durchgeführt und einen Bund mit dem Volk gemacht. Das war gute Tradition. Guter, erwecklicher Boden war Sichem. Und Pniel lag auf der anderen Seite des Jordans, also östlich. Das war auch gut, das auszubauen. Das war ein Schutz gegen die Invasionsgefahr aus dem Osten. Und damit machte Jerobeam gleich deutlich, ich beanspruche die Macht über das ganze Land im Westen und im Osten. Das war klug. Und trotzdem dürfte Jerobeam schlecht geschlafen haben, weil er von einer ganz bestimmten Angst umgetrieben wurde. Und das hatte ausgerechnet mit dem Gottesdienst zu tun. Vers 26 und 27. Er sagt, was wird geschehen? Er dachte in seinem Herzen, das Königtum wird wieder in das Haus David fallen, wenn das Volk hinaufgeht nach Jerusalem, um da zu opfern. Und dann kommen sie wieder mit den alten Leuten in Kontakt. Sie kommen wieder in den Machtbereich Rehabeams. Sie kommen wieder zu den alten Priestern. Und sie werden mir von der Fahne gehen. War diese Angst berechtigt? Oder nicht? Nein, sie war nicht berechtigt. Denn Gott hatte ihm doch eine feste Zusage gegeben. Verstehen Sie? Gott hatte gesagt, Kapitel 11, Vers 38, sorge du dich darum, meinen Vorgaben zu folgen, dann sorge ich mich darum, dein Haus zu erhalten und dein Königtum. Die Sorge war völlig unberechtigt. Gott hatte ihm eine Garantie gegeben. Gott hatte ihm seinen Schutz zugesagt. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und die entscheidende Frage bei dem Königtum Jerobeam war eine ganz einfache. Sie lautete schlichtweg, würde er dem allmächtigen Gott, der ihn in diese Situation berufen hatte, vertrauen? Würde er sich auf Gottes Zusage verlassen? Würde er sein Handeln an dem Wort Gottes ausrichten, das Gott ihm vorgab? Liebe Gemeinde, und das ist genau die Frage über Ihrem Leben und meinem Leben. Wollen wir uns auf Gottes Zusage verlassen? Wollen wir dem allmächtigen Gott, der uns in unsere Situation gestellt hat, vertrauen? Wollen wir unser Handeln danach ausrichten, was sein Wort uns vorgibt, so gut wir das erkennen? Kurz gefasst, Gott vertrauen oder selber bauen. Das ist gewissermaßen der Untertitel dieser Predigt. Gott vertrauen oder selber bauen. Die Frage steht über unserem Leben und über unserer Gemeinde. Wobei Gottvertrauen nicht bedeutet, dass ich die Hände in den Schoß lege. Gott ruft mich ja an seine Arbeit. Aber die entscheidende Frage ist, bin ich bereit, mich an Gottes Vorgaben zu halten oder setze ich eigenmächtig mein eigenes Programm dagegen in meinem Leben? Ehre ich Jesus als den Architekten meines Lebens oder will ich den Masterplan meiner Biografie selbst schreiben? Das ist die Frage. Gott vertrauen oder selber bauen. Und selber bauen heißt selbstbestimmt bauen. Und genau das war die erste Eigenschaft, die Jerobeams Königtum prägte. Wir werden heute nur zwei dieser Eigenschaften miteinander betrachten. Erstens, er war eigenmächtig. Das war die erste Eigenschaft, eigenmächtig. Er war ein Macher. Das ist typisch hier in Vers 26, da steht, er dachte in seinem Herzen, er hat so mit sich selbst beraten gewissermaßen. Er dachte in seinem Herzen. Er fragt nicht Gott um Rat. Er betet nicht. Und in Vers 28 steht dann, und der König hielt einen Rat. Und man fragt sich, mit wem hielt er einen Rat? Und der Zusammenhang liegt nahe, dass die Übersetzung von Menge, der sich ja immer sehr auch um Exaktheit bemüht, stimmt. Menge übersetzt so, als der König mit sich zu Rate gegangen war. Das war ein guter Rat. Er ging mit sich zu Rate. Das ist immer das Beste, wenn wir mit uns selbst zu Rate gehen. Da kann uns wenigstens keiner dazwischen reden. Er hat in sich hineingehorcht. Er hat seine Schlussfolgerungen gezogen. Er ging mit sich zu Rate. Und dann sehen wir, was das für sein Machertum bedeutet. Er machte zwei goldene Kälber. Er stellte eins im Betlauf, das andere tat er nach Dan. Er ist der Organisator seiner eigenen Religion. 31, er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und er machte ein Fest am 15. Monat. So tat er in Bethel, dass er den Kälbern opfert. Er besorgte Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Und so weiter und so weiter. Er machte, er tat, er stellte, eigenmächtig. Er beriet sich mit sich selbst. Gott hatte ihm etwas anderes gesagt. Gott hatte gesagt, Jerobeam sollte politisch im Norden das Heft in die Hand nehmen. Aber im Hinblick auf das geistliche Leben, galten nach wie vor die gleichen Vorgaben wie für die Landsleute im Süden auch. Der Tempel in Jerusalem, da sollte geopfert werden. Die 10 Gebote, sie galten. Die Anweisung Gottes dafür, dass die Priester aus dem Stamm der Leviten kommen sollten, das war alles nicht aufgehoben. Er ist damit sehr, sehr freihändig umgegangen. Gottes Wort war das eine, seine Befürchtung um die Macht war das andere. Und ihm ging es in erster Linie darum, seine eigene Macht abzusichern. Und auch der Glaube, auch der Gottesdienst sollten diesem großen Ziel dienen. Und darum hat er dort eine staatstragende Do-it-yourself-Religion begründet, die dem lebendigen Gott zuwider war und gegen alles verstieß, was Gottes Wort lehrte. Und wie oft ist das seitdem in der Geschichte passiert, dass Herrscher versuchen, den Glauben für ihre politischen Ziele zu instrumentalisieren. Mit Gott für unsere Ideologie. Wie oft. Und man wundert sich hier auch bei Jerobeam, dass es so wenig Gegenwehr gab. Wenig Protest. Nun, zugegeben, er ging auch recht geschickt vor. Das muss man ihm lassen. Also die beiden goldenen Kälber, die Standbilder, das waren natürlich einerseits klassische heidnische Götzen, wie man das aus Ägypten kannte, aus Kanaan kannte. Fruchtbarkeitssymbolik, diese Kälber. Aber andererseits, und das war traurig, konnte Jerobeam damit auch an eine israelische Tradition anknüpfen. Bruder Nordzig hat uns ja gerade vorgelesen aus 2. Mose 32. Und er hat das bewusst getan, denn seine Predigt an sein Volk, hier Jerobeam, Vers 28, enthielt ein Zitat des großen Priesters Aaron, das wir vorhin in der Lesung aus 2. Mose gehört haben. Siehe Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, dieses Kalb, diese Kälber. Hatte doch Aaron schon gesagt, konnte doch nicht so ganz falsch sein. Das ist ein Stück gute Tradition. Das hat doch unser Erzpriester Aaron am Sinai gepredigt. Dass das dort sofort verurteilt wird in dem Zusammenhang, hat Jerobeam natürlich nicht gesagt. Hätten die eigentlich wissen müssen. Und hier sehen wir, und das finde ich so schrecklich, wie die damalige Sünde von Aaron 500 Jahre vorher, jetzt die alte Sünde, jetzt von Jerobeam missbraucht wird, um seine eigene Sünde zu verbrämen. Unsere Schuld kann lange, lange Folgewirkungen haben. Und die Kultorte werden auch geschickt ausgewählt. Bet-El, ganz im Süden des Machtbereichs, so etwa 18 Kilometer nördlich von Jerusalem. In Bet-El hatten Abraham und auch Jakob vor allem wichtige Begegnungen mit Gott gehabt. Wie kann das da falsch sein, wenn ihre Nachkommen da wieder ihre eigenen Gottesbegegnungen suchen? Bet-El und Dan, das war dann ganz im Norden, noch etwa 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth. Das war auch nicht zufällig gewählt. Der Stamm Dan zur Richterzeit hatte so eine ganz spezielle Gottesdienstform entwickelt. Wir kommen noch dazu. Back to the roots hieß das. Zurück zu den Anfängen. Das Neue, was Jerobeam hier einführt, ist im Grunde genommen tief verankert in der israelitischen Geschichte. Das ist die Message. Gott hatte dann ausdrücklich gefordert, dass die Priester aus dem Stamm der Leviten genommen werden müssten. Aber die Leviten hatte er weggeschickt. Die waren gewissermaßen zum Süden übergelaufen. Und nun hat er eben neue Priester berufen nach seinen eigenen Maßstäben. Die mussten nicht aus dem Stamm der Leviten kommen. Das nahm er nicht so wörtlich. Er hat Gottes Kriterien einfach außer Kraft gesetzt. Das passiert ja bis heute. Gott sagt, es sollen nur Männer Gemeinde leiten und Pastoren werden. Und es werden eben auch Frauen berufen, weil sich die Zeiten geändert haben. Oder vergleichen Sie die Diskussion der letzten Monate etwa über homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern, die teilweise erlaubt werden durch Synodenbeschlüsse. Gott hat es anders gesagt. Aber wir leben in einer anderen Zeit, es ist eine andere Situation und so macht Jerobeam das, wie er es für richtig hält und setzt Gottes Weisung einfach mal außer Kraft. Und die Höhenheiligtümer auf den Bergen, die hat er auch ausgebaut und genutzt, die entwickelten sich dann zu Brutstätten des Götzendienstes und religiöse Feste. Natürlich, die waren den Leuten wichtig, die religiösen Feste. Dafür nutzt Jerobeam einfach eine Abwandlung des Laubhüttenfestes. Das Original wurde im 7. Monat gefeiert, er lässt sein Fest im 8. Monat feiern. Eine kleine Änderung, aber sie haben ihr Fest. Und wo er schon einmal dabei war, macht er sich auch gleich selbst noch zum Priester. Er hat nichts ausgelassen. Er hat gründlich gearbeitet. Warren Wiersbe, der Ausleger, sagt, er hatte alle Zutaten, die man für eine Religion braucht. Nur das Allerwichtigste fehlte ihm, der lebendige Gott selbst. Und was da in Vers 33 am Ende dieser ganzen Aufzählung über Jerobeams Fest gesagt wird, das gilt für den gesamten Kult. Schauen Sie in Vers 33, da heißt es, von diesem Fest auf den 8. Monat gelegt, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte. Das ist die Überschrift über diesen ganzen Religionskult, den er dort feiert und auf den Weg bringt. Er hat sich das in seinem Herzen ausgedacht. Eigenmächtig. Und diese neue Religion, die hatte zunächst ein großes Ziel. Sie sollte nach außen das Nordreich endgültig vom Südreich abtrennen. Sie sollte nach innen eine gewisse Identität stiften, also eine Einheit des Volkes befördern. Sie sollte verhindern, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt. Und sie sollte dadurch Jerobeams Macht für lange Zeit sichern. Das war so gedacht. Abgezweckt. Den Glauben einfach abgezweckt. Und ich musste so denken, als ich das studierte, in gewisser Hinsicht hatte diese neue Religion eine ähnliche Funktion wie die Berliner Mauer. Und wie die brutale Grenze, die die DDR seinerzeit mitten durch unser Land gebaut hat und an der viele Menschen grauenvoll ums Leben gekommen sind und umgebracht wurden. Die DDR hat damals alles getan, um den Osten endgültig vom Westen abzugrenzen. Alles. Bis dahin, dass man so eine Art eigene DDR-Sprache entwickelt hat und wo immer möglich den Begriff Deutschland und Deutsch vermieden hat. Es gab dann nur noch DDR und BRD. Und die Hähnchen waren Broiler und so andere Sprachspiele fallen Ihnen da sicherlich auch noch ein. Das war Absicht. Und genauso hat Jerobeam alles versucht, um die Grenze nach Juda endgültig dicht zu machen. Das war sein Ziel. Und die neue Religion war geschickt ausgedacht auf die Bedürfnisse der Normalbürger zugeschnitten. Ja, diese Religion sollte politisch und gesellschaftlich nützlich sein, so hoffte man, weil sie die Einheit des Volkes fördern würde. Nicht so sehr um das Seelenheil seiner Leute ging es Jerobeam, nicht so sehr um die Versöhnung mit Gott, sondern es ging darum, dass man hier im Nordreich Israel eben das neue Reich Gottes baute nach Jerobeams Vorstellung. Und die neue Religion, die war nicht nur politisch relevant, sondern sie war auch benutzerfreundlich, sie war bequem. Das preist er ja auch an hier in Vers 28, ist ihm bestimmt aufgefallen. Er sagt, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Leute, viel zu weit, viel zu lang, viel zu unbequem. Ihr habt es doch hier viel näher. Das ist doch wirklich user-friendly. Das ist doch nahe. Eins im Norden, eins im Süden unseres Reiches. Keiner muss zu weit laufen, müsst ihr nicht erst bis Jerusalem gehen. Nun, von Bethel bis Jerusalem wären es auch nicht mehr so viele Kilometer gewesen. Und diese neue Religion, sie war nicht nur benutzerfreundlich, weil man nicht so weit laufen musste, sondern sie bot etwas zum Anschauen, zum Anfassen. Sie war sinnlich orientiert. Eine sinnliche Spiritualität. Etwas zum Begreifen. Und das ist jetzt ganz wichtig, sie enthielt genügend traditionelle Elemente, sodass die Beziehung zum alten Glauben nicht ganz abgebrochen werden musste. Das ist, denke ich, das Wichtigste hier. Es gab genügend Berührungspunkte zum Alten. Ja, dieses goldene Kalb, Auszug aus Ägypten. Kopie des Laubhüttenfestes. Verstehen Sie, die Sache war nah genug dran am Alten, um das Gewissen der Neuen, derjenigen, die das Neue praktizierten, nicht so sehr zu beunruhigen. Wir sind immer noch irgendwie im alten Fahrwasser, hieß das. Der hatte viel nachgedacht an dieser Stelle. Und ich musste denken, das ist das Beispiel vieler volkskirchlicher Gemeinden oder auch liberaler, freier Gemeinden. Dort wird im Kern schon eine andere Botschaft verkündigt, ein anderes Evangelium. Und auch in der Ethik tritt man Gottes Wort mit Füßen. Wenn Sie etwa die leidenschaftliche Debatte in der Sächsischen Landeskirche um das Zusammenleben homosexueller Paare im Pfarrhaus nur mal als ganz aktuelles Beispiel nehmen. Und dennoch bleiben manche aufrechte Christen in diesen Gemeinden kleben. Und einige deshalb, weil sie immer noch genügend Bezugspunkte zum früheren Glauben finden. Es ist noch nicht so ganz verkehrt. Und sie werden bestärkt darin durch manche evangelikale Funktionäre, die gar nicht genug betonen können, dass man doch so viele Gemeinsamkeiten auch mit den typischen Vertretern der liberalen Verbände habe. Ja, und wir wollen doch bitte schön unser evangelikal sein und unser bibeltreu sein, nicht ständig herauskehren. Ist doch nicht nötig. Wirkt doch nur arrogant. So hat es der neue Allianzvorsitzende ja jetzt in letzter Zeit immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wir wollen so evangelisch sein wie möglich und so evangelikal wie nötig. Also nur mal so evangelikal wie nötig und so evangelisch sein wie möglich. Wobei er das offensichtlich noch für zwei unterschiedliche Dinge hält. Martin Lloyd-Jones hat immer deutlich gemacht, er hat gesagt, evangelikal ist eigentlich nur ganz normal evangelisch. Was ist es denn sonst? Wir sind doch keine Sekte, keine Sonderlehre. Und dann hat der Allianzvorsitzende noch hinzugefügt, wenn wir glauben, dass man nicht evangelikal sein muss und trotzdem zum Leib Christi gehören kann, dann haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Also sagt der Allianzvorsitzende, man muss nicht unbedingt evangelikal sein, um Christ zu sein. Aber was ist evangelikal dann? Wir sagen doch, evangelikal ist ganz normal biblisches Christsein. Jesus ist der Sohn Gottes. Sein Sühnetod am Kreuz ist der einzige Weg für uns gerettet zu werden. Die Bibel ist Gottes Wort. Muss man das nicht alles so glauben? Muss man nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist? Muss man nicht glauben, dass Jesus am Kreuz als Sühneopfer starb? Muss man nicht glauben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde? So evangelisch wie möglich und so evangelikal wie nötig. Religiöse Öffnung. Religiöse Öffnung fordert auch der EKD-Vorsitzende Nikolaus Schneider. Sie wissen, das wird zurzeit groß diskutiert. Die Wallfahrt zum Trierer Rock. 13. April bis 13. Mai geht jetzt in die letzte Woche. Da ist eine Reliquie, von der mal gesagt wurde, es handele sich um den Rock Christi. Manche behaupten das jetzt nicht mehr, weil klar ist, der kommt eigentlich aus dem Mittelalter. Es war bekanntlich eine andere Zeit. Aber der Bischof, der dort zuständig ist, der sagt beispielsweise, wer anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt nach Trier kommt, pilgert zu Christus. Als ob dieses Stück Stoff eine besondere Nähe des Herrn böte. Und in einer anderen öffentlichen Verlautbarung heißt es, diesen Rock anschauen heißt mit Jesus in Beziehung treten. Das ist typisch römisch-katholischer Reliquienkult. Und der oberste Repräsentant der Volkskirchen in Deutschland sagt, ja, das können und sollten wir auch als Evangelische mitmachen. Ich will mal zitieren, was Martin Luther zu diesem Reliquienkult in Trier gesagt hat. Und bitte, ich sage ausdrücklich, das ist ein wörtliches Zitat von Luther. Und das können Sie auch gleich wieder vergessen. Luther hat diese Wallfahrt nach Trier genannt, die Bescheißerei zu Trier. Weil es Betrug ist an den Menschen. Und man öffnet sich und man kriegt das alles noch irgendwie integriert. Und man denkt, man diene damit der Einheit der Christenheit. Es wird alles irgendwie gerechtfertigt. Nein, das war doch keine Irrlehre, was Jerobeam da präsentierte. Das war Vielfalt. So weit hatte er sich doch gar nicht von der rechtgläubigen Tradition entfernt. Er war kein Götzendiener. Er wollte einfach den Reichtum des gesamten israelischen Erbes wieder in Erinnerung bringen. War doch gut gemeint. Das goldene Kalb und auch diese Sache da mit dem Stamm Dan, die diesen alternativen Gottesdienst etabliert hatten. Das steht doch in unseren eigenen religiösen Quellen. Richterbuch. Steht auch in ihrer Bibel, Kapitel 18, Vers 30 und 31. Und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, also stand sogar noch in der Familienlinie des großen Mose. Und seine Söhne waren Priester im Stamm der Daniter, bis auf die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden. So stellten sie das Schnitzbild auf, solange das Haus Gottes zu Schilo stand. Gehört doch alles in die Tradition hinein. Die Frage ist wirklich, machen wir den Glauben selbst oder lassen wir uns vorgeben von Gott, was Wahrheit ist? Ich kann mir vorstellen, dass Jerobeam möglicherweise sogar diese Stelle aus Richter 18 vorgelesen hat und dabei geflissentlich übersehen, dass dieser Gottesdienst zwar berichtet, aber zugleich abgelehnt wird. Und er hat gesagt, ja, der Strom des Glaubens in Israel war eben mal breiter als die rechtgläubigen Betonköpfe aus Juda uns heute einreden wollen. Das war alles mal lockerer. Es gab mal eine Zeit in Israel, da war der Glaube nicht so eng dogmatisch, da war man inklusiver eingestellt und nicht so exklusiv. Er knüpft also durchaus bei der Tradition an. Und wissen Sie, vielleicht hat er noch gesagt, Leute, es hat dann doch sogar Salomo, unser aller alter König und mein Mentor übrigens, hat das doch praktiziert. Der hat doch selbst den Bau der heidnischen Tempel unterstützt auf dem Ölberg. Ihr seht sie doch noch da, wenn ihr nach Jerusalem geht. Und wollt ihr etwa behaupten, der sei nicht fromm gewesen, der Salomo? Also hey, wie eng wollt ihr noch werden, wenn ihr jetzt schon Salomo nicht mehr für ausreichend rechtgläubig haltet? Ab ins Sektierertum. Also verstehen Sie, Jerobeam knüpft durchaus bei der Tradition, wenn auch bei der schlechten, an. Und diese geniale Verbindung des neuen Kultus mit dem goldenen Kalb vom Sinai unter Aaron sollte gewissermaßen den Mantel der Legitimität über diesen Götzenkult ausbreiten. Das ist alles noch im Rahmen irgendwie der Frömmigkeit. Es entspricht nicht ganz der Orthodoxie, aber wir sind immer noch auf der sicheren Seite. Das ist gefährlich. Und womit hat es angefangen? Mit Angst um die eigene Macht. Die Angst war größer als das Vertrauen in Gottes wunderbare Zusage. Und pragmatisch, wie er war, nahm Jerobeam die Sache in die eigenen Hände. Und das ist für jeden von uns immer wieder die Grundfrage. Gott vertrauen oder selber bauen? Gott vertrauen oder selber bauen? Will ich mich in meinen Entscheidungen führen lassen? Und will ich versuchen, so nah wie möglich an Gottes Wort dran zu bleiben? Ich mache immer noch genug Fehler. Wir sind immer noch irrtumsfähig genug. Wir brauchen immer noch genug Korrektur. Aber was ist die Zielausrichtung unseres Herzens? Will ich mich führen lassen und so nah wie möglich, so gut ich es erkenne, an Gottes Wort dranbleiben? Oder nehme ich mir die Freiheit heraus, die Dinge selbst zu gestalten? Unter Wahrung bestimmter christlicher Grundsätze. Einfach gesagt, entweder machen wir den Glauben selbst oder wir unterwerfen uns dem, was der Herr uns in seinem Wort gesagt hat. Bei einer Umfrage zum persönlichen Glauben, die wurde vor einiger Zeit in den USA veröffentlicht, da hat eine Frau ihr subjektives Glaubensbekenntnis so beschrieben, ganz interessant. Die Frau hieß Sheila und sie nannte ihren Glauben einfach Sheilaism, also Sheilaismus, ne? Und sie hat das dann so erklärt, just my own little voice. Also so meine kleine innere Stimme, Sheilaism. Der Name des Königs war Jerobeam und sein Glaube war so eine Art Jerobeanism. Aber dem wollte er nicht nur für sich, diesen Jerobeanismus, sondern er wollte ihn gleich dem gesamten Volk überstülpen und umlegen. Und Gott gibt doch seinen König nicht auf. Und jetzt kommt die zweite Chance für den Seiteneinsteiger. Gott lässt ihn in seiner Eigenmächtigkeit nicht einfach laufen. Und das wollen wir uns zum Schluss noch anschauen in Kapitel 13, das Ihnen ebenfalls vorliegt, dort auf Ihrem Zettel die ersten 6 Verse. So geht es weiter. Gott greift nochmal ein. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand, dort in Bethel, und opferte. Und er, der Mann Gottes, rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche wird verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus und sprach, greift ihn, und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte. Und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst. Und die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes, flehe doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen und sie wurde, wie sie vorher war. Schauen Sie, innerhalb weniger Minuten erfährt Jerobeam den Unterschied zwischen menschengemachter Religion auf der einen Seite und der Wirklichkeit des lebendigen Gottes auf der anderen. Ja, Jerobeam ist gerade voll in Aktion als Priester dort am Heiligtum in Bethel. Er zelebriert feierlich den Kälberdienst. Er bringt die festgelegten Opfer, die er festgelegt hat. Und da kommt dann dieser Gottesbote aus Juda und wagt es, die andächtige Kälbergottesdienststelle zu stören. Und er kündigt etwas an, wir wissen es, das genau so 300 Jahre später passieren wird. Er sagt sogar schon den Namen des Mannes, der das durchführen wird, Josia. Das können Sie nachlesen in 2. Könige 23, Vers 15 bis 20. Da kommen wir irgendwann in ein paar Monaten auch noch hin, wenn wir über Josia sprechen. Wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Und die Bibelkritiker haben sich nur dadurch helfen können, dass sie einfach unseren Text klugs auf die Zeit nach Josia dotiert haben und gesagt haben, naja, das haben die da nachträglich reingeschrieben. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Gott wusste es. Und Josia vollstreckt Gottes Urteil an der nicht-levitischen Priesterschaft. Jetzt überlegen Sie mal, für Jerobeam 300 Jahre vorher ist die Sache damals ja noch nicht so klar. Ist ja noch nicht passiert. Der kann sich immer noch sagen, naja, Bange machen gilt nicht, das ist billige Polemik. Das Südreich will uns nur verunsichern, Panik machen mit Horrorszenarien. Warten wir erst mal ab, ob das so kommt. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber Gott will ja den König aufrütteln. Und darum sorgt er jetzt für ein Zeichen, das er nicht wegdiskutieren kann. Und darum kommt die Sache mit dem Altar dann. Ne? Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten jetzt und die Asche, die verschüttet wird. Und dann will der König das verhindern mit Gewalt und er wird selber gewissermaßen gelähmt und der Altar zerbirst. Und die Asche wird verschüttet und keiner kann mehr leugnen, dass hier was Dramatisches passiert ist. Was versucht Jerobeam? Er versucht, wie immer, erstmal pragmatisch. Seine Bodyguards stehen bereit. Er sagt, fasst den Propheten, hindert ihn und er kommt nicht weit. Denn Gott stoppt den Machthaber und beweist ihm gleich doppelt seine Ohnmacht. Die Hand wird gelähmt. Der Altar, den er so mühevoll errichtet hatte, bricht gewissermaßen auseinander. Bekommt einen Riss. Und innerhalb von Sekunden weicht Jerobeams selbstsichere Pose der nackten Angst. Und der Mann und der König, Vers 6, hob an und sprach zu ihm, mein Gott, flehe doch den Herrn, deinen Gott an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Er ist schon sehr bescheiden geworden. Er will jetzt einfach nur mal seine Hand wieder vernünftig benutzen können. Kein Held in dieser Situation. Und wissen Sie, das beweist, dass er instinktiv zu Jahwe fleht, beweist, dass er im Innern selbst nicht an seine Kalbsgötter glaubt. Und Vers 7, dann ganz diplomatisch, ja, der König, so geht es dann weiter. Und der König redete mit dem Mann Gottes, komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Also eben wollte ihn verhaften lassen, jetzt will er ihm ein Geschenk geben. Freundlichkeit und Diplomatie, vielleicht erhofft er sich dann ein etwas milderes Urteil für die Zukunft. Aber der Mann Gottes hat andere Anweisungen. Vers 8, aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort kein Brot essen, noch Wasser trinken. Denn das ist mir geboten durch des Herrn Wort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging auf einem anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Verstehen Sie, dieser Prophet, der vermeidet alles, was die Situation nachträglich verharmlosen könnte. Denn Gott will den ja aufschrecken, den Jerobeam. Also nach dem Motto, ein freundliches Gespräch unter Männern, ich habe da ein bisschen überreagiert, lass uns die Sache friedlich aus der Welt schaffen. Irgendwie gehören wir doch als Nachkommen Abrahams alle zusammen. Klar, Nordreich und Südreich, aber Israel bleibt Israel. Es ist ja doch der eine Gott, zu dem wir alle irgendwie beten. Und der Bote macht deutlich, nein, die Jerobeam-Religion hat nichts zu tun mit dem Glauben an den heiligen Gott Israels. Da gibt es nichts zu beschönigen, nichts zu vertuschen. Das ist Gottes Abgrenzung. Und dieses Signal muss so stehen bleiben. Und deswegen weigert er sich, sich jetzt einfach mal schnell einladen zu lassen. Der Stachel muss bleiben. Bloß nicht schiedlich, friedlich die Sünde verniedlichen. Verstehen Sie, in diesen Momenten, da bekommt der Seiteneinsteiger seine zweite Chance. Gott redet ihn an, Gott rüttelt ihn auf. Es ist kaum denkbar, wie Gott noch klarer zu dem reden soll. Was soll er denn noch machen? Wenn Jerobeam 1 plus 1 zusammenzählt, dann muss ihm jetzt überdeutlich sein, dass die große Ankündigung von Vers 2, dass dieser ganze selbst fabrizierte Götzendienst mal von Gott aufgehoben werden wird, dass das kein Bluff war, dass das nicht auf tönernen Füßen steht. Darum hat Gott ja diese kurzfristig erfüllte Ansage mit dem Altar hinterhergeschickt, die sofort vor seinen Augen Realität war. Nun konnte er sagen, gut, das hat Gott erfüllt, das andere wird er auch erfüllen. Deutlich redet Gott, deutlich. Und dann mit Vers 10, bis da, wohin ich Ihnen vorgelesen habe, ist dieser Text ja noch nicht vorbei. In den nächsten Stunden werden dort in Jerobeams Umfeld noch einige drastische Dinge passieren, auch tragische Dinge. Das müssen Sie mal zu Hause selbst nachlesen. Das ist Kapitel 13, Verse 11 bis 32. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Aber so viel möchte ich Ihnen sagen. In diesen Stunden passieren noch weitere Dinge, die man nur durch Gottes Eingreifen verstehen kann. Gott greift dramatisch ein. Jerobeam muss es kapieren. Es ist überdeutlich. Gott will ihn wachrütteln. Und das geht bis Vers 32, diese Geschichte mit dem Propheten, weiter. Und wie reagiert Jerobeam nach all dem, was Gott ihm gezeigt hat? Wie geht es nach Vers 32 weiter? Hören Sie, ich lese Ihnen Vers 33 vor. 1. Könige 13, Vers 33. Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus einem Volk. Wer da wollte, dessen Hand füllte er, und der wurde Priester für die Höhen. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobeams, sodass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Verstehen Sie, das ist erschütternd. Das ist das zweite Merkmal, das diesen König ausmacht. Er ist nicht nur eigenmächtig, sondern er ist stumpf. Stumpf, das ist das zweite geworden. Ja, Gott hatte sichtbar eingegriffen. Gott hatte dem Jerobeam seine Ohnmacht binnen Sekunden vor Augen geführt. Gott hatte ihn mit der eigenen Sünde konfrontiert. Und Gott hat mit dem Gericht deutlich gedroht, das unvermeidlich kommen würde. Dadurch, dass Gott so deutlich redet, so zupackend redet, so eigentlich unüberhörbar redet, wird offenkundig, wie stumpf Jerobeam bereits in seinem Herzen geworden ist. Wird deutlich, wie sehr diese dauerhaft praktizierte Sünde des Götzendienstes sein Gewissen schon abgetötet hat. Wird deutlich, wie weit er seinem Selbstbetrug bereits erlegen war. Das ist hart. Man bedenke, er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie sein mühsam erbauter Altar geborsten war. Und das war doch nun an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Das war der Kern seiner Religion. Auf ein Wort hin geborsten. Und vor vielen Jahren, damals bei seiner Berufung, hat er sich vielleicht daran erinnert, da hatte der Prophet Ahia doch den Mantel zerrissen. Da steht das gleiche Wort, geborsten, zerreißen, kara im Hebräischen. Der Mantel war das Symbol für das Königreich Salomo. Und Ahia hat den Mantel zerrissen und 10 Teile von 12 dem Jerobeam gegeben. Mantel zerrissen. Das Königreich steht unter Gottes Gericht. Und jetzt zerreißt Gott diesen Altar. Der Altar ist das Symbol für die neue Kalbsreligion. Und jetzt wird der Altar zerrissen. Das heißt, diese Religion steht unter Gottes Gericht. Das ist das Zeichen. Diese Religion steht unter Gottes Gericht. Zerrissen. Und jetzt wäre es Zeit gewesen, auf die Knie zu gehen. So wie Jerobeam spontan darum gebettelt hatte, seine Hand wieder bewegen zu können, hätte er jetzt doch erst recht darum flehen können und müssen, dass ihm seine Schuld abgenommen wird. Was ist eine gelähmte Hand gegen ein verwirktes Leben? Aber sein Herz ist längst stumpf und bleibt stumpf. Nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege, steht hier. Business as usual. Wissen Sie, es kommt einem so vor, als ob der König sich einmal kurz schüttelt und dann ist wieder gut. Dann geht er zur Tagesordnung über. Die Hand ist ja wieder in Ordnung. Dabei hatte Gott ihn noch einmal vor diese Alternative gestellt. Gott vertrauen oder selber bauen. Und noch etwas. Jerobeam hatte doch soeben am eigenen Leibe erfahren, dass Gott sich erbarmt. Verstehen Sie, das war doch auch ein Zeichen der Gnade Gottes. Er hat ihm die Hand doch wieder gesund gemacht. Jerobeam hatte doch gemerkt, es lohnt sich, diesen Gott anzurufen. Du hattest schlechte Karten. Und trotz deines Götzendienertums hat er auf deine Bitte hin deine Hand wieder gesund gemacht. Und wenn Gott Hände wieder heil machen kann, dann doch Herzen auch. Verstehen Sie, der allmächtige Gott ist bis heute derselbe geblieben. Der allmächtige Gott lässt uns nicht ungestört in unserem Götzendienst weitermachen. Wenn wir unser Herz an Dinge oder Inhalte hängen, die uns wichtiger werden als Gott. Wenn wir uns selbst sichern wollen. wenn wir unsere eigenen Pläne ohne Gott zu fragen verwirklichen wollen. Und Gott lässt uns nicht ungestört in unserem Gewissen bleiben. Und er lässt uns nicht ungestört in unserem Götzendienst weiterlaufen. Gott kommt mit seinem Wort da hinein. Gott unterbricht uns in unserer Sünde. Gott rüttelt uns wach. Und manchmal lässt Gott Außergewöhnliches geschehen, wenn wir anders nicht hören wollen. Vor einigen Wochen hat mir ein langjähriger Christ, nicht aus unserer Gemeinde hier, dann würde ich das hier nicht erzählen, aber ein langjähriger Christ berichtet, wie Gott ihn durch schwierige, schwierige Umstände geführt hätte in der letzten Zeit seines Lebens, in den letzten Monaten und Jahren seines Lebens. Und dadurch hätte Gott ihn gedrängt, hat dieser Mensch gesagt, bestimmte Dinge in seinem Leben einfach zu bereinigen. Und ich werde nie den Satz vergessen, Gott musste die Daumenschrauben bei mir ganz schön fest anziehen, damit ich endlich bereit wurde, das und das zu ordnen. Wie eng muss Gott die Daumenschrauben bei mir anziehen und bei dir? Beten wir immer wieder, dass wir sagen, Herr, bitte lass uns die Dinge klar werden, bevor die Daumenschrauben zu eng werden müssen. Lass es uns doch erkennen. Und Ralph Davies, der einen großartigen Kommentar zum ersten Königebuch geschrieben hat, er hat dieses Drängen Gottes so beschrieben. Er hat gesagt, Zitat, Gott zögert auch heute nicht, uns mitten in unserem Götzendienst aufzuschrecken. Gott wird uns manchmal auch Felsblöcke in den Weg legen. Aber das ist eine gute Nachricht, dass Gott so gut wie alles unternehmen wird, um uns von unseren goldenen Kälbern wegzuziehen. Seine Gnade schlägt Wellen, bevor sein Gericht ankommt. Seine Gnade schlägt Wellen, bevor sein Gericht ankommt. Und das sollten wir heute Morgen am lebendigen Beispiel des Jerobeam mitverfolgen. Nächsten Sonntag werden wir dann nochmal auf Jerobeam zurückkommen. Dann werden wir ihn nicht nur als König erleben, sondern auch als Vater und als Ehemann. Und dann wird Gott noch einmal zu ihm sprechen. 1. Könige 14. Aber schon heute wurde dieses ganze Dilemma seines Lebens offenkundig. Schauen Sie, Gott hat diesem Seiteneinsteiger so große Chancen geschenkt, hat ihm so viel Gnade erwiesen, hat so viel in diesen Mann investiert. Oh, hätte Jerobeam sich doch jetzt nochmal an diese Stunde seiner Berufung erinnert, Kapitel 11, 38, wo Gott ihm gesagt hatte, wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat. Wie mein Knecht David. Von David, wir sagten das schon, war ja durchaus bekannt, dass er Schuld auf sich geladen hat, auch schwere Schuld auf sich geladen. Aber als Gott ihn damit konfrontierte, als Gott ihn aufschreckte, da ist David nicht stumpf geblieben. Er ist nicht stumpf geblieben. Und jetzt hätte Jerobeam den 51. Psalm lesen müssen von David als Heilmittel gegen seine Stumpfheit. Der kursierte ja schon irgendwie in Israel. Psalm 51, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt, Gott, und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Psalm 51, als Heilmittel gegen die Stumpfheit. Das hätte er jetzt lesen müssen. Und dann hätte er am besten gleich weitergeblättert zu Psalm 86. Und in Psalm 86 hätte er dann auch noch das Heilmittel gegen seine Eigenmächtigkeit gefunden. Im Psalm 86, da betet nämlich David in Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist genau das Gegenprogramm zur Eigenmächtigkeit. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das heißt, dass ich dich ernster nehme als alles andere und jeden anderen. Jerobeam hat alles Mögliche gefürchtet, nur nicht den Herrn. Aber das wäre das Mittel gegen seine Eigenmächtigkeit gewesen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und wissen Sie, uns ist doch dieser Gott noch so viel näher gekommen, durch Jesus Christus. Und wir können zu Jesus Christus gehen im Gebet und sagen, Herr, ich gebe es zu, meine Eigenmächtigkeit ist Schuld vor dir. Ich gebe es zu, mein Stolz ist Schuld vor dir. Ich gebe es zu, mein Gewissen ist nah dran abzustumpfen. Und ich weiß, es ist Schuld vor dir. Aber Jesus, inzwischen ist sogar dieses geschehen, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich komme zu dir und bitte dich von ganzem Herzen um Vergebung. Und dass du alles wieder gut machst. Und dass du mich reinziehst in die Gemeinschaft mit dir. Und dass du mich auf einen neuen Weg stellst. Und dass ich von da an wissen darf, mein Weg führt jetzt unter deinem Schutz zu deinem Ziel. Und der wird nicht im Dunkeln enden, sondern im hellen Licht deines Reiches im Himmel. Und du wirst mich tragen und du wirst mich durchbringen. Und darum gebe ich dir meinen Eigenwillen. Herr, du weißt, er wird sich immer wieder breit machen und erheben. Aber ich gebe dir meinen Eigenwillen und bitte dich, dass du ihn zähmst. Und dass dein Wille immer mehr mein Leben bestimmt. Herr, und ich gebe dir meine Stumpfheit. So lange schon hast du geredet zu mir. Und so vieles ist einfach abgeblitzt. Bitte mach mich sensibel für dein Wort. Lass mich erkennen, wo du mein Leben ändern willst. Herr, lass es mich bitte erkennen. Ich brauche das, dass du mir die Augen öffnest. Von Natur aus hatte David auch einen starken Eigenwillen. Und damit schließen wir jetzt. Er hatte einen starken Eigenwillen, David. Ja, aber in der Schule seines Gottes hatte er immer wieder gelernt zu bitten. Herr, setze du deinen Weg in meinem Leben durch. Und so wollen wir auch bitten. Herr, setze du deinen Weg in meinem Leben durch. Bewahre mich vor meiner Eigenmächtigkeit. Bewahre mich davor, stumpf zu werden in meinem Gewissen. Halt mich ganz nah bei dir. Und mach mein Leben so, dass es noch zum Segen wird, auch für viele andere. Herr, darum wollen wir dich bitten. Du weißt, wie taub wir manchmal sind, wenn du redest. Und Herr, du weißt, wie auch die Eigenmächtigkeit und der Eigenwille auch uns, selbst wenn wir dir vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren nachfolgen, auch immer noch wieder bedrängen und gefährden. Aber hab Dank, dass du gnädig bist, dass du rufst und dass du gerne hilfst und dich erbarmst. Herr, so lass uns nicht passieren, was dem Jerobeam passiert ist. Lass uns hören, wenn du rufst. Und habe Dank, dass du ein gnädiger Gott bist, der heilig ist, der Sünde nicht stehen lässt, aber der doch alles tut und alles getan hat, um uns zu retten und alles gut zu machen. Lass das auch bei uns geschehen, Herr. Amen.